Ja, wir werden mit dem heutigen Sonntag eine neue Predigtreihe starten. Und zwar wird diese Predigtreihe das Thema haben, das Königreich Gottes. Ursprünglich wollte ich darüber nur eine einzige Predigt halten, und zwar am letzten Sonntag. Da bin ich leider krank gewesen. Deshalb ist das jetzt um eine Woche verschoben. Ja. Ursprünglich nur eine einzige Predigt, und dann habe ich aber schnell gemerkt, dieses Thema, das ist so komplex und so vielschichtig, und da gibt es so viele inspirierende Geschichten in der Schrift, wo es um das Reich Gottes geht, und dann habe ich schnell gemerkt, also in eine Predigt passt das alles nicht rein, also warum nicht eine Predigtreihe machen? Ja, eine Predigtreihe, die uns für mehrere Sonntage inspiriert zum Thema Reich Gottes. Reich Gottes, Königreich Gottes ist ja nicht einfach nur ein Randthema, sondern es ist für uns fundamentaler Glaube, dass wir glauben, dass Gott jetzt gerade dabei ist, im Begriff ist, sein Königreich aufzurichten und zu etablieren. Und dass er das tun wird, dass er das souverän tun wird. Und dass wir das große Privileg haben, am Ende der Zeiten, wenn dieses Königreich aufgerichtet ist, dass wir dann das Vorrecht haben, mit Gott, dem König, dessen Königreich das ist, in diesem Königreich leben zu dürfen. Das ist unser Glaube, fundamentaler Glaube. Und da stellen sich aber auch ein paar interessante Fragen, wie zum Beispiel, ja, wie wird das denn sein, wenn Gottes Reich dann kommt und vollständig aufgerichtet ist? Und wie werden wir denn dann darin leben? Und noch eine andere interessante Frage ist, wie leben wir denn bis dahin? Ja, also wenn das Reich jetzt noch nicht da ist, uns aber schon verheißen ist, wie leben wir bis dahin, oder besser gesagt, wie sollen wir leben? Interessante Fragen, und genau darum wird es in dieser Predigtreihe gehen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir in dieser Predigtreihe neu inspiriert werden und dass wir neuen Hunger kriegen und eine neue Leidenschaft auch auf das Reich Gottes zu warten und auch dafür zu beten. Genau, das ist mein Wunsch und meine Hoffnung. Ich kann im Moment noch gar nicht sagen, wie viele Teile diese Predigtreihe hat. Da müssen wir uns einfach ein bisschen überraschen lassen. Ja. Also der erste Text, den wir uns heute angucken, zu diesem Thema, ist ein fundamentaler Text. Jeder kennt diesen Text. Wir befinden uns auf sehr vertrautem Territorium. Und zwar werden wir uns anschauen, Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es gerne aufschlagen. Aber wir werden den Text auch gleich hier vorne haben. Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Der Bibelkenner weiß, in diesem Text ist das wichtigste Gebet für uns Christen enthalten, nämlich das Vaterunser. Wir haben das vorhin auch zusammen gebetet. Ihr kennt es alle auswendig. Ja, wir beten es regelmäßig. Wie gesagt, vertrautes Territorium. Eine interessante Sache habe ich gelesen in Bezug auf die Vorbereitungen zum Vaterunser. Und zwar habe ich gelesen, das ist interessant, dass 2015, da hat die anglikanische Kirche, ja, das ist die Kirche von England, die wollte in alle Kinos im Vereinigten Königreich, wollte sie einen kurzen Werbeclip einschalten. Und in diesem Werbeclip, der enthielt nichts anderes als nur das Vaterunser. Ja, also Vaterunser rezitiert, nichts weiter. Und dieser Werbeclip, der sollte vorgeschaltet werden zum neuen Star Wars Film, ja, der dann 2015 rauskam. Es sollte einfach nur vorher ein Clip gezeigt werden, etwas über eine Minute, und nur die Worte des Vaterunsers. Und das ist landesweit abgelehnt worden. Mit der Begründung, diesen Werbespot in den Kinos zu bringen, ist zu anstößig und zu beleidigend. Ja, das waren die Begründungen. Ja, anstößig, beleidigend, für ganz besonders für diejenigen, die nicht an Jesus glauben. Ist aber tatsächlich interessant, weil ich denke, dass das Vaterunser, das ist das am meist tradierte Gebet überhaupt. Dieses, das Gebet, was man am meisten irgendwie abgedruckt findet auf Postkarten oder sonst irgendwo, und ich behaupte, selbst Nicht-Christen, Leute, die nicht an Jesus glauben, die kennen in irgendeiner Weise dieses Gebet. Ja, also das Vaterunser ist, das würde ich behaupten, das einflussreichste Gebet aller Weltreligionen überhaupt. Wir werden das zusammen lesen und dann werden wir sehen, wie anstößig und wie beleidigend das ist. Wir steigen ein. Matthäus 6, Vers 9. Jesus sagt: Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dieser letzte Satz, der sogenannte Lobpreis, der beginnt mit Dein ist das Reich, der findet sich nicht in allen Bibelübersetzungen. Das liegt daran, weil es in den frühesten Schriftzeugnissen, die wir kennen, vom Matthäus-Evangelium, kommt dieser Zusatz nicht vor. Er ist erst in späteren Handschriften überliefert. Deshalb weiß man nicht so genau, ob er ursprünglich tatsächlich dazugehörte oder er später reingekommen ist. Spielt für uns aber keine so eine große Rolle hier. Einige interessante Fakten zum Vaterunser. Wir sind es gewohnt, das Vaterunser zu rezitieren, ja, im Gottesdienst als liturgisches Gebet zu sprechen. Haben wir vorhin auch getan. Ja? Wir haben es vorhin gemeinsam gesprochen. Das ist das absolut gut und es liegt viel, viel Trost und viel Heil darin. Wir tun das, weil wir denken, dass Jesus das so gesagt hat, dass wir so genau mit diesen Worten beten sollen, weil in den meisten Bibelübersetzungen steht, so sollt ihr beten, und wir interpretieren das, dass wir mit genau diesen Worten beten sollen. Das hat Jesus aber nicht gemeint. Ja, tatsächlich ist die Übersetzung hier in Vers 9, ihr sollt auf diese Weise beten, die richtigere Übersetzung. Ja, was Jesus eigentlich sagen will, so, diese Worte, dieses Gebet, das sind eigentlich die Dinge, um die es geht. Ja, also das ist der wichtige Stoff. Und wenn ihr betet, dann betet um diese Dinge. Ja, und wenn ihr betet, dann nehmt diese Worte quasi als so ein Modell, ja, an dem ihr alle eure anderen Gebete ausrichtet, wie so ein Gerüst, ja, nach dem ihr eure eigenen Gebete formt. Aber wenn ihr betet, ja, dann sollten diese Dinge hier, das sollte der Inhalt sein. Also es ist gar nicht mal unbedingt so wichtig und so entscheidend, ob wir das Gebet im Gottesdienst rezitieren. Wichtig ist, dass unsere Gebete genau diese Dinge enthalten. Ja, weil die hält Jesus als, ja, die wichtigen Sachen, the important stuff, würde der Engländer sagen. Anderer interessanter Fakt zum Vaterunser in diesem Gebet finden wir nicht das Wörtchen Ich. Und wir finden auch nicht die anderen dazugehörigen Personen. Ja, ich, mich, meiner, mir, zusammen sind wir vier. Ja? Also all diese Personen, die kommen in dem Gebet nicht vor. Stattdessen finden wir die Anrede Du, ja, Dein. Und wir finden die Anrede Unser. Also es geht in erster Linie um Gott, und es geht nicht um mich als persönliches Individuum, sondern wir sprechen dieses Gebet in Gemeinschaft. Und darum ist das Vaterunser auch tatsächlich ein richtiges Königreichgebet. Nämlich erstens, weil es sich an den König richtet, dem dieses Königreich gehört. Und zweitens, weil wir diejenigen sind, die das Privileg haben, in Gottes Königreich zu leben. Und wir beten das als Gemeinschaft der Einwohner dieses Königreiches. Noch interessant ist, dass dieses Gebet oft falsch betitelt wird. Ja, das Vaterunser hat oft auch wird bezeichnet als das Gebet des Herrn. Ja? Tatsächlich ist es aber nicht das Gebet des Herrn, es ist ja nicht das Gebet Jesu, sondern es ist das Gebet, was Jesus seinen Jüngern als Gebet gibt. Und von daher ist es weniger das Gebet des Herrn als das Gebet der Jünger des Herrn. Ja? Es ist das Gebet der Jünger, wenn man so will. Ich möchte natürlich in besonderer Weise jetzt den Vers 10 anschauen, weil in Vers 10, da geht es konkret um Gottes Königreich. Jesus sagt, dass wir darum beten sollen, dass sein Reich kommt. Ja? Erstmal das Wort Reich, was hier steht, im Griechischen steht da das Wort Basileia. Und Basileia heißt wörtlich übersetzt Königreich. Ja, Basileus, griechisch, ist ein König, Basileia ist das Königreich. Und dieses griechische Wort findest du in der Regel dann, wenn vom Reich Gottes die Rede ist. Entweder vom Königreich oder auch wenn Jesus in den Gleichnissen sagt, mit dem Himmelreich ist es wie. Ja? Also Himmelreich und Königreich sind einander austauschbar. Denn auch beim Himmelreich steht das Wörtchen Basileia, Königreich. Basileia tu uranu, Königreich der Himmel. Jesus sagt also, dass wir beten sollen, dass Gottes Reich kommt. Warum? Ja, einfach deswegen, weil jetzt in diesem Moment Gottes Königreich noch nicht vollständig installiert und etabliert ist. Ja, das ist der Grund, warum wir um das Kommen seines Reiches beten sollen. Jesus sagt, dass wir noch um etwas anderes beten sollen, nämlich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Also wir sollen beten, dass Gottes Wille genauso wie er im Himmel ist, genauso auf der Erde geschieht. Warum sollen wir darum beten? Ja, genau aus dem gleichen Grund. Ja, weil jetzt im Moment auf der Erde Gottes Wille noch nicht zu 100% passiert. Sind wir uns einig, oder? So, der Punkt ist, das Kommen von Gottes Königreich und dass sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden, sind zwei Dinge, die stark miteinander verknüpft sind, die zusammengehören. Und das sagt uns etwas über den Charakter aus von Gottes Königreich. Ja, wenn wir versuchen wollen zu erklären oder zu beschreiben, was denn das Königreich Gottes ist, dann können wir sagen, das Königreich Gottes ist der Zustand und der Ort, wo Gottes Wille zu 100% passiert. Ja, nochmal. Königreich Gottes ist der Ort und ist der Zustand, wo Gottes Wille zu 100% passiert. Dann kann man an dieser Stelle mal die Frage stellen, also wir reden über ein Königreich. Was genau ist denn mit Königreich eigentlich gemeint? Schauen wir uns mal an, wie die weltliche Definition von Königreich ist. Ja, wenn du bei Wikipedia eingibst Königreich, ja, dann steht da zuerst mal Folgendes. Ja, der Begriff Königreich bezeichnet einen Staat mit einer monarchischen Staatsform, bei dem der Monarch als König bzw. als Königin bezeichnet wird. So. Das ist die Definition von Königreich. Also es geht um ein Territorium mit Leuten, wo dann eine Person, ein König oder eine Königin über dieses Territorium herrscht und zwar mit absoluter Macht, mit absoluter Autorität. Jetzt die Bibel, die definiert Königreich noch ein bisschen anders. Und zwar, wenn die Bibel vom Königreich Gottes spricht, dann spricht sie da in zweierlei Weise darüber. Und zwar zum einen hat Königreich eine äußerliche Dimension und es hat eine innerliche Dimension. Ja, Königreich Gottes hat eine äußerliche Dimension, das heißt, es ist etwas Physisches, Materielles und Sichtbares. Aber gleichzeitig redet die Bibel auch vom Reich Gottes als einer unsichtbaren geistlichen Realität. Ja, und das ist die innerliche Dimension. Also zum einen Königreich etwas, das konkret und materiell fassbar sein wird, eines Tages, was kommt. Aber bis dahin, solange das noch nicht da ist, existiert das Königreich Gottes schon in einer innerlichen Dimension als unsichtbare geistliche Realität. So, wie lässt sich diese innere geistliche Realität, wie können wir das fassen, wie können wir das beschreiben? Es ist zum Beispiel immer das gemeint, wenn Jesus davon spricht in den Gleichnissen, wie es mit dem Himmelreich, wie es mit dem Königreich sein wird. Ja, wir kennen diese Gleichnisse. Jesus sagt dann zum Beispiel, im Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Oder auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Ja, wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fangen. Oder mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinen Sohn die Hochzeit ausrichtet. Ja, all das, wenn Jesus das sagt, dann meint er, ne, diese innere geistliche Realität. Zusammengefasst können wir sagen, wo immer Gott über das Herz eines Menschen regiert, da ist Gottes Königreich schon gegründet und errichtet. Mit genau diesem Menschen. Ja, nochmal. Wenn Gott über dein Herz regiert, wenn du ihm die Herrschaft über dein Herz gegeben hast und er über dein Herz regiert, dann ist sein Königreich mit dir jetzt schon eingerichtet und etabliert. Wie ist das jetzt mit dem Königreich, wenn davon die Rede ist, dass das Königreich etwas ist, etwas Materielles, Sichtbares, Fassbares, das jeder sehen wird? Zunächst erstmal erstaunlicherweise ist, Jesus hat in seinem Dienst ständig vom Königreich geredet oder vom Himmelreich. Ja, wir lesen in den ersten Versen, nachdem Jesus seinen Dienst beginnt, lesen wir, er zog umher und verkündete das Evangelium von Gottes Reich. Ja, schon gleich zu Beginn. Und dann nochmal, dann haben wir eben diese Stellen, wo Jesus seine Jünger über das kommende Reich, über das Himmelreich unterrichtet, in den Gleichnissen. Ja, er sagt, das Himmelreich ist wie. Und dann geht das so weiter. Und ganz zum Schluss, nachdem der auferstandene Jesus 40 Tage mit seinen Jüngern noch beisammen ist und kurz vor seiner Auffahrt in den Himmel, da fragen ihn die Jünger nochmal, richtest du in dieser Zeit das Königreich wieder auf? So nach dem Motto, du hast die ganze Zeit, redest du von diesem Königreich. Bring's doch nun endlich ran. Aber es ist erstaunlich, dass wir an keiner Stelle lesen, dass die Jünger einmal Jesus gefragt hätten, sag mal, du redest immer von einem Königreich, was meinst denn du da eigentlich mit? Wir haben noch nie von einem Königreich Gottes gehört. Das lesen wir an keiner Stelle. Und das ist auch ganz klar, weil der Glaube an ein Königreich, das von Gott kommt und das Gott im Begriff ist aufzurichten, das war zur Zeit Jesu lebendiger Glaube unter dem Volk Israel. Woher kam dieser Glaube? Da muss man ein bisschen in die Geschichte des Volkes Israel gehen. Ja, generell können wir sagen, angefangen beim Königtum in Israel, das mit David seinen Anfang genommen hat, ja, ist die Geschichte des Königtums Israel eine Geschichte des Abstiegs. Ja, also seit das Königtum in Israel mit David etabliert wurde, geht die Geschichte des Königtums Israel also kontinuierlich bergab. Ja, schon der Nachfolger von David, sein Sohn Salomo, ließ sich von seiner Frau verführen, neben Gott noch andere Götzen anzubeten. Und von den meisten Königen, die es in Israel gab, lesen wir in der Bibel, dies war ein Mann, der tat, was Gott missfiel. Ja, es gab wenige Ausnahmen, wenige rühmliche Ausnahmen, aber generell war das Königtum in Israel eine Geschichte des Abstiegs. Und die erste Katastrophe, zu der es geführt hat, war, dass im 8. Jahrhundert das Königreich Israel gespalten wurde in zwei Königreiche. Ja, es gab auf einmal nicht nur ein Königreich, sondern es gab zwei. Es gab das Königreich Juda und das Königreich Israel. Und die endgültige, die richtig große Katastrophe kam dann im 6. Jahrhundert, nachdem die Babylonier Israel erobert hatten und die Israeliten in die Verbannung geschleppt haben und die Herrschaft über das Land Israel übernommen haben. Später durften die Israeliten auch in ihr Land zurückkehren, aber seitdem gab es kein Königtum, kein Königreich in Israel mehr. Und die Israeliten wussten, das Volk Israel wusste, das ist unsere Schuld. Das ist unsere Schuld, weil wir haben uns Gott immer wieder widersetzt und wir haben Gott nicht richtig gedient. Dass wir jetzt hier sind, wo wir jetzt sind, ohne Land, im Exil, in der Verbannung, das ist unsere Schuld. Aber jetzt kommt es genau in diese Katastrophe hinein. Hat Gott durch den Propheten immer wieder gesagt, dass er eines Tages das Königreich in Israel wieder aufrichten wird. Ja, er wird dieses Königreich erneuern, er wird es wieder aufrichten und Gott selbst wird als König in Israel herrschen und zwar von Jerusalem aus. Ja, er wird in Jerusalem seinen Thron aufstellen und dort regieren. Also die Ankunft von Gottes Königreich war zur Zeit Jesu schon lebendiger Glaube, nur mit dem Unterschied, dass die Jünger Jesu noch eine etwas andere Auffassung davon hatten, wie das denn eventuell dann aussehen könnte als Jesus. Jesus hat dann erklärt, was mit dem Königreich, was er damit wirklich meint, wie das wirklich sein wird. Vor einer Sache sollten wir uns allerdings hüten, wie gesagt, es gibt die geistliche, unsichtbare Realität des Königreiches Gottes und die sichtbare, materielle. Das materielle, sichtbare ist eben jetzt noch nicht da und darum neigen viele, auch viele Christen, dazu zu sagen, naja, das mit dem Königreich Gottes ist eben tatsächlich nur eine rein geistliche Sache. Ja? Und wenn dann so von Gottes Königreich die Rede ist, dann ist es mehr symbolisch zu sehen. Ja, aber eigentlich geht es um das Innere. Ja, davor sollten wir uns sehr hüten, denn das ist nicht biblisch. Die Bibel sagt, es gibt einen Tag, an dem tatsächlich Gottes Reich kommt. Wann wird das sein? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur eins. Das endgültige Kommen von Gottes Königreich ist verknüpft damit, dass der König kommt. Ja, mit der Wiederkunft Jesu. Das Königreich kommt, wenn der König kommt. Und darum sind wir nicht nur aufgerufen, für das Kommen von Gottes Reich zu beten, sondern auch für die Wiederkunft Jesu zu beten, dass Jesus wiederkommt. Gottes Reich kommt, wenn der König kommt. Und eine Sache ist ja auch wichtig, immer zu betonen, wenn sein Reich kommt, dann wird das sein Werk sein. Nicht unser Werk. Wenn Gottes Reich kommt, dann wird es sein Werk sein, dann wird er das tun und dann wird er das absolut souverän tun. Und Gott braucht uns dazu nicht. Warum lege ich so viel Wert darauf? Es gibt auch in christlichen Kreisen so ein bisschen die Auffassung, dass Naja, also wir sind an einem Ort und wir kümmern uns um die Menschen in unserer Umgebung und in unserer Stadt und wir dienen den Menschen und so weiter. Und dadurch wird es bei uns immer besser und besser. Und dadurch bringen wir praktisch das Königreich Gottes zu den Menschen. Ja, also wir sind diejenigen, die Gottes Königreich zu den Menschen bringen und dann hier sichtbar und erfahrbar machen. Ja, also dass wir den Menschen dienen hier an diesem Ort und in unserer Stadt, das ist natürlich absolut gut und großartig. Ich komme darauf später noch zurück. Es ist aber ein absolut falscher Gedanke, dann zu glauben, dass wir diejenigen sind, die Gottes Himmelreich und Gottes Königreich hier etablieren. Denn wenn er das tut, nochmal, dann tut er das selber, dann tut er das souverän. Und letztendlich braucht er uns dazu nicht. Dann stellt sich die Frage, was tun wir denn dann? Also wenn ja eh klar ist, dass Gott seinen Willen durchsetzt und dass sein Königreich kommt, er uns dafür nicht braucht, sitzen wir dann einfach auf der Couch und warten darauf. So ist es nicht gemeint, denn wir haben, auch wenn Gott uns nicht braucht, haben wir trotzdem einen Auftrag. Ja, wir haben trotzdem einen Auftrag für Gottes Reich, was jetzt noch nicht sichtbar und vollständig da ist. Und wie können wir diesen Auftrag beschreiben? Der Auftrag könnte man so beschreiben, ja, das Königreich Gottes repräsentieren. Ja, wir sind sozusagen als Repräsentanten eingesetzt, die dieses Königreich repräsentieren, dessen Einwohner wir auch sind. Ja, wir haben jetzt schon die Mitgliedschaft, die Einwohnerschaft in diesem Königreich Gottes und solange das noch nicht vollständig da ist, ist unser Auftrag, das zu repräsentieren. Und zwar genau an dem Ort, wo wir hingestellt sind. Ja, du kannst das in folgenden schönen Slogan packen. Ja, dieser Ort, diese Gemeinde, unser Auftrag. Ja, so kannst du das zusammenfassen, wie unser Leben, wie wir leben sollen, bis Gottes Königreich kommt. Ja, dieser Ort, diese Gemeinde, unser Auftrag. Jetzt, wie sieht das denn konkret aus? Wie machen wir das denn? Wie repräsentieren wir denn Gottes Königreich? Man könnte sagen, einfach indem wir das tun, was Jesus getan hat. Ja, weil wir sind Jünger Jesu, wir sind in seiner Nachfolge und Jünger Jesu sein heißt das tun, was Jesus getan hat. Was hat Jesus getan? Was war mal zusammengefasst sein Dienst, als er unter den Menschen war? Ihr habt das mal so zusammengefasst gefunden in Matthäus 4, Vers 23. Da steht über Jesus: Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Ja, also Jesus tat drei Dinge. Er lehrte in den Synagogen, er verkündete das Evangelium vom Reich und er heilte die Krankheiten und Gebrechen im Volk. Und unser Auftrag als Repräsentanten ist eigentlich in der Nachfolge Jesu genau das zu tun. Drei Dinge sind unser Auftrag. Der erste Auftrag: Menschen lehren. Ja, Menschen lehren heißt, sich in Jüngerschaft zu investieren, ja, Jünger zu machen. Zweitens, das Evangelium zu verkünden. Ja, den Menschen das Evangelium weitersagen. Der ganze Bereich Evangelisierung. Und eine dritte Sache noch, Leiden verringern dort, wo wir ihm begegnen. Ja, das ist der ganze Bereich Caritas. Nochmal, diese drei Dinge sind unser Auftrag, sind die Auftrag der Repräsentanten von Gottes Königreich. Menschen zu lehren, das Evangelium zu verkünden und Leiden zu verringern dort, wo wir es sehen. Das hat Jesus getan und wir als seine Nachfolger, als seine Jünger sind aufgerufen, genau dasselbe zu tun. So lange, bis Gottes Königreich kommt. Nehmt das nicht einfach nur jetzt als einen Appell. So, ich weiß, dass das in diesen Bereichen schon viele von euch da wirklich engagiert unterwegs sind und viel, ihr tut schon wirklich viel in dieser Hinsicht. Darum ist es nicht einfach nur jetzt ein Appell. Es geht ja vielmehr darum, dass wir uns neu inspirieren lassen, wie wir denn als Einwohner eines Königreiches leben, das jetzt noch nicht vollständig da ist. Ja? Und nochmal, darum wird es in den folgenden Teilen dieser Predigtreihe gehen. Ja, wir werden spannende Dinge auch darüber hören, wie es dann sein wird, wenn Gottes Reich da ist. Wie werden wir dann leben? Ja? Und wir werden viel Inspirationen noch dafür bekommen, wie wir in dieser Zeit leben können. Wie wir in dieser Zeit ja, das Reich Gottes ja, einnehmen können und besetzt halten können. Ja, spannende Geschichten auch von bedeutenden Influencerinnen und Influencern, die viel für das Reich Gottes getan haben. Das jetzt mal als Vorausblick, was uns noch in dieser Predigtreihe erwartet. Ich möchte für heute hier schließen, aber noch einen Gedanken. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte einfach, wie wir es auch gewohnt sind von den letzten Predigtreihen her, das, was wir gehört haben, nochmal persönlich ein bisschen zu reflektieren. Und zwar die erste Frage, die du dir mal in der Stille stellen kannst, ist, was sind deine besonderen persönlichen Gedanken in Bezug auf das Königreich Gottes? Wenn du weißt, Gott ist im Begriff, ein Königreich zu errichten. Und du bist Teil dieses Reiches. Du bist Einwohner und Einwohnerin dieses Reiches jetzt schon. So, was sind da deine Hoffnungen? Und was sind da deine Wünsche? Was sind da deine Erwartungen, deine persönlichen Erwartungen an dieses Reich? Noch eine zweite Sache, die ich in der Beziehung sehr wichtig finde. Jesus fordert uns auf, für das Kommen des Reiches Gottes zu beten. Und wir tun das immer dann, wenn wir das Vaterunser beten. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann hat es oft auch irgendwie so den Eindruck, als wenn wir, naja, wir beten zwar, dein Reich komme, aber wir denken vielleicht im Hinterkopf, naja, aber es muss jetzt auch nicht gleich morgen sein. Weil eigentlich ist es ja gerade jetzt schön genug, so wie es jetzt gerade ist. So, irgendwas ist da in uns, das, naja, der ganzen Sache dann doch irgendwie nicht so hundertprozentig traut. Und sagt, naja, da ist irgendwas, wenn Gottes Reich kommt, dann ist das Leben, was ich jetzt habe, dann ist es, ja, dann ist das nicht mehr. Und wir haben da vielleicht auch Verlustängste, dass wir denken, dass wir dann irgendwas verlieren, was uns wichtig ist. Aber wenn wir eine so große Verheißung haben, dass Gott selber ein Reich errichtet, in dem er als König herrscht, und dass dann sein Wille zu 100% passiert, woher kommt dann dieses schleichende Gefühl und dieser Eindruck, dass wir dabei in irgendeiner Weise verlieren könnten? Und ich bitte dich ganz konkret, denk mal darüber nach, wenn du an die Worte denkst, dein Reich komme, was ist es dann in dir, was dich in irgendeiner Weise noch zurückhält, dieses Gebet mit voller Inbrunst und voller Hingabe zu beten? An was hält dein Herz fest? Und wenn du jetzt diese eine Sache hast, oder es sind vielleicht auch mehrere Sachen, es sind vielleicht auch zwei, drei Sachen, dann darfst du die jetzt Gott hinhalten. Und dann darfst du ihm bitten, dass er da in diesem Bereich dein Herz neu stärkt, mit neuer Hoffnung und neuer Zuversicht, dass er es gut meint mit dir. Dass du nicht verlierst, sondern dass du im Gegenteil nur gewinnst. Bitte Gott um ein neues Vertrauen, um ein neues, starkes und festes Herz, das voller Zuversicht ist, dass er alles gut macht. Und ich möchte beten zum Schluss, Herr, wir danken dir für diese große Verheißung, dass du ein Königreich errichtest, wo du regierst als König. Und dass du uns berufst, jeden von uns, so wie wir sind, in deinem Reich zu leben und in deinem Reich mit dir zu herrschen. Und wir bitten dich um eine neue Sehnsucht in unserem Herzen für das Kommen deines Reiches. Für eine neue Sehnsucht und für ein neues Feuer. Bitten dich für ein Herz, das in uns ruft, in uns betet. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. Dein Reich komme und regiere du als König unter uns, jetzt und für immer und für alle Zeit. Amen.